Yassas und willkommen bei Folge 41 von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte. Heute schauen wir uns an, wie es in Ostrom nach dem Tod von Kaiser Konstantin dem 7. Porphyrogenitos im Jahr 959 weitergegangen ist. Diesem Kaiser haben wir gleich zwei Folgen gewidmet. Konkret werden wir den Zeitraum betrachten von 959 bis 976. Das entspricht zwar nur 17 Jahren, in diesen ist aber so einiges passiert. Vor allem kam es zu größeren Änderungen der Ausdehnung des Reiches, was ja schon der Folgentitel Ostrom auf Expansionskurs deutlich macht. Und in der heute zu besprechenden Zeit herrschten drei Kaiser, Romanos II., Nikephoros Phokas und Johannes Tzimiskis. Wobei ein Machtwechsel nicht ganz friedlich verlaufen ist, wie wir sehen werden. Der Fokus wird heute also sehr stark auf der Ereignisgeschichte liegen und erwartungsgemäß tauchen viele handelnde Akteure auf. Doch werde ich mich bemühen, nur die wichtigsten Namen zu nennen. Bevor wir aber starten, noch ein kurzer Blick zurück. Zwei ganze Folgen haben wir dem Leben von Kaiser Konstantin dem 7. Porphyrogenitos gewidmet, dem Vertreter der dritten Generation der makedonischen Dynastie. Er war sehr an Literatur und Wissenschaft interessiert und unter seiner Ägide entstanden literarische Werke, die uns einen wertvollen Einblick in das Innere des oströmischen Staates geben. Für solche Interessen hatte Konstantin Porphyrogenitos viel Zeit, denn er musste lange warten, bis er selbst die Regierungsgeschäfte übernehmen konnte. Lange Zeit nämlich hatten Regenten die Macht inne, insbesondere sein Schwiegervater Romanos Lakapinos, der sich selbst zum Kaiser der Römer aufgeschwungen hatte. Mit dem bulgarischen Nachbarn gab es seit den späten 920er Jahren friedliche Beziehungen, deren Zarentum und Patriarchat man in Konstantinopel nach einigen Kriegen anerkennen musste. Eine geplante Rückeroberung der Insel Kreta scheiterte im Jahr 949, jedoch war man im Osten erfolgreicher, wo man langsam die Oberhand gegenüber den Muslimen gewann. Das Abbasidenkalifat war mittlerweile sehr schwach und die Römer führten etliche Kämpfe gegen die lokalen Herrscher der Hamdaniden, die unter anderem das Emirat Aleppo kontrollierten und damit auch Kilikien an der Mittelmeerküste. Kilikien war Teil der muslimischen Grenzprovinz zum Römischen Reich und Ausgangspunkt für die alljährlichen Plünderungszüge, auch im Namen des Dschihad. Und hier sind schon mal zwei wichtige Feldherren zu nennen, die in dieser Region gegen die Sarazenen gekämpft haben, Nikephoros Phokas und Johannes Tzimiskis. Und wenn ihr bei der Einleitung gut aufgepasst habt, dann wisst ihr jetzt schon, dass die beiden einmal Kaiser der Römer werden sollten. Und zu all diesen Gegenden, die ich gerade aufgezählt habe, zu denen werden wir im Laufe der heutigen Erzählung zurückkehren. Aber nun ab ins Jahr 959. Da verstarb nämlich Kaiser Konstantin VII. Porphyrogenitos, nachdem er noch 14 Jahre lang als Alleinherrscher über das Römerreich regieren konnte. Die Thronfolge war dieses Mal eindeutig. Konstantin VII. Hatte nur einen lebenden Sohn, nämlich den purpurgeborenen Romanos II., benannt nach seinem Großvater mütterlicherseits. Romanos II. War bereits als Kind zum Mitkaiser ernannt worden und war zum Zeitpunkt der Thronbesteigung ca. 20 Jahre alt, also alt genug fürs Regieren. Sein Aussehen wird beschrieben als groß und dünn, mit breiten Schultern und sandfarbenem Haar. Und mit ihm ging die makedonische Dynastie in die vierte Generation. Bereits als Kind war Romanos II. Verheiratet worden mit einer Tochter von Hugo von der Provence. Allerdings verstarb diese bereits sehr jung. In zweiter Ehe heiratete er dann eine gewisse Theophanon. Ihr feindselig gestimmte Quellen berichten davon, dass sie die Tochter eines Tavernenbesitzers gewesen sei. Offizielle Quellen hingegen betonen ihre noble Herkunft. Jedenfalls hatte Romanos mit Theophanon bereits einen Sohn, als er den Thron bestieg. Und zu Beginn seiner Herrschaft stand bereits eine große Militärkampagne auf dem Plan, nämlich gegen Kreta. Die Insel Kreta war seit den 820er Jahren, also seit etwa 130 Jahren, muslimisch regiert. Und dieses Emirat, Ikritisch, war für die Römer äußerst unangenehm, da es den gesamten Ägäisraum unsicher machte und den Handel beeinträchtigte. Die Insel war aber nicht nur strategisch wichtig, sie war auch fruchtbar und somit landwirtschaftlich von Bedeutung. Aus diesen Gründen stand die militärische Rückeroberung ständig auf der Prioritätenliste der Römer. Doch mehrere diesbezügliche Versuche waren in der Vergangenheit gescheitert. Über die arabische Zeit Kretas ist leider wenig bekannt. Was wir wissen ist, dass das Emirat eine eigene Flotte hatte, eigene Münzen prägte und den Kalifen in Bagdad anerkannte. Die Muslime waren wohl eine Minderheit auf der Insel geblieben und stellten lediglich die Elite, während von der Unterdrückung der lokalen Christen berichtet wird. Jedenfalls erbauten die Araber an der Nordküste die stark befestigte Stadt Chandax als neue Hauptstadt, das heutige Iraklio. Nun aber, da einerseits Frieden mit den Bulgaren in Südosteuropa herrschte und man einige Siege im Osten verbuchen hatte können, wurde es möglich, eine neue große Flotte aufzustellen. Wahrscheinlich war eine solche römische Militärexpedition bereits unter Konstantin dem VII. Geplant gewesen, zur Umsetzung kam sie aber erst im Jahr 960 nach seinem Tod. Kommandant war der schon erwähnte Nikephoros Phokas, der eigentlich der römische Oberbefehlshaber über die östlichen Truppen war. Zunächst versammelte sich die Flotte südlich von Ephesos, bevor sie nach Kreta übersetzte, wo sie im Sommer 960 landete, außerhalb der Hauptstadt Chandax, deren Belagerung sogleich begann. Die Überwindung der mächtigen Stadtmauern schien zunächst nicht möglich, weshalb man sie auszuhungern versuchte. Unterdessen erfolgten aus den Bergen Gegenangriffe der Sarazenen und angeblich ließ der Kommandant Nikephoros Phokas abgeschlagene Köpfe in die belagerte Stadt Chandax katapultieren, um dort die Kampfmoral zu senken. Der Emir von Kreta bat zwar noch andere muslimische Herrscher um Hilfe, unter anderem den Fatimiden-Kalifen in Nordafrika. Jedoch kam nichts dergleichen zustande. Es folgte ein harter Winter auf Kreta, in welchem die Belagerer mit Proviant aus Konstantinopel versorgt werden mussten. Im Frühjahr erfolgte dann ein römischer Angriff auf die Stadt mit Artillerie und mit Pionieren, die die Mauer unterminierten, bis schließlich ein Stück zusammenbrach. Die Römer drangen im März 961 nach etwa siebenmonatiger Belagerung in die Stadt Chandax ein, wo sie ein Massaker an der Bevölkerung verübten. Der letzte Emir und seine Söhne wurden gefangen genommen. Nach Konstantinopel zurückgekehrt, feierte der erfolgreiche General Nikephoros Phokas einen Triumphzug durch die Stadt, wo er das erbeutete Gold und Silber, die Gefangenen sowie den Emir und dessen Familie präsentierte. Der Rest der Insel Kreta war indes schnell erobert worden, die nun nach über 130 Jahren wieder unter römischer Kontrolle stand, und das arabische Emirat Ikritisch war somit Geschichte. Kreta wurde als Thema in das Reich eingegliedert und man siedelte römische und armenische Kolonisten dort an, während die lokalen Moscheen zerstört wurden. Laut einem muslimischen Geschichtsschreiber sollen diese Neuigkeiten in Ägypten zu antichristlichen Ausschreitungen geführt haben. Die muslimischen Bewohner Kretas wurden entweder getötet, vertrieben, versklavt, vom römischen Militär requiriert oder sie konvertierten zum Christentum. Für Letzteres entschieden sich auch die Söhne des letzten Emirs. Sie schlossen sich den kaiserlichen Truppen an und stiegen in die oströmische Aristokratie auf. Diese fruchtbare und strategisch wichtige Insel Kreta war nun also wieder Teil des Römerreichs und sollte das für die kommenden ca. 150 Jahre bleiben. Das Ägäische Meer wurde dadurch viel sicherer, wovon auch der Handel profitieren konnte. Werfen wir nun unseren Blick in Richtung Osten, in den syrischen Raum. Dort herrschte in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Römern der Emir von Aleppo, Seif ad-Daula, dem auch Kilikien an der Mittelmeerküste unterstand und der in diesem Podcast schon Erwähnung gefunden hat. Seif ad-Daula hatte es ausgenützt, dass Nikephoros Phokas mit der Kreta-Kampagne abgelenkt war und er ließ römisches Gebiet angreifen. Nikephoros Bruder Leon Phokas, eigentlich Oberbefehlshaber im Westen, musste sich vorläufig um die Sache kümmern. Er hatte aber zu wenig Soldaten zur Verfügung, weshalb er improvisieren musste und sich einer Hinhaltetaktik bediente. Erst nach dem Sieg über Kreta und dem Triumphzug in der Bosporus-Metropole konnte Nikephoros Phokas Ende 961 mit Verstärkung in den Osten zurückkehren. Und er marschierte direkt nach Kilikien. Seine Truppen waren numerisch überlegen und zogen plündernd durch die Gegend. Dabei wurden auch wichtige Verbindungswege zwischen Kilikien und Syrien zerstört. Im Dezember 962 marschierten die Römer dann in Richtung Aleppo, das auf einen Angriff im Winter nicht vorbereitet war. Zu diesem Zeitpunkt weilte der Emir nicht in seiner Hauptstadt und Nikephoros Phokas zog nach einigen Kämpfen am heiligen Abend 962 in die Stadt ein. Diese wurde eine Woche lang geplündert, mit Ausnahme der Zitadelle, die noch von den Muslimen gehalten wurde. Allerdings nahmen die Römer die Stadt Aleppo nicht in Besitz, denn sie zogen anschließend wieder ab, mit tausenden Gefangenen im Schlepptau. Das Emirat von Aleppo war nun destabilisiert und die Macht von Seif ad-Daula war gebrochen, sein Ruf als heiliger Krieger ruiniert. Bis zu seinem Tod 5 Jahre später hatte er ständig mit internen Rebellionen zu kämpfen und er musste sogar aus Zentralasien kommende freiwillige Kämpfer abweisen, weil er sie schlicht nicht versorgen konnte. Die Küste Kilikiens hingegen blieb nun ohne großen Schutz und stellte für die Römer eine leichte Beute dar. Aber am 15. März 963 verstarb Kaiser Romanos II. Ganz plötzlich in Konstantinopel. Mit erst Mitte 20, nachdem er nicht einmal 3,5 Jahre regiert hatte. Alle weiteren Militäroffensiven wurden somit verschoben, bis die internen Machtverhältnisse geklärt werden konnten. Kaiser Romanos II. Hinterließ 2 Söhne und Mitkaiser namens Basilios und Konstantin. Der eine war circa 5, der andere etwa 2 oder 3 Jahre alt. Nun musste eine Regentschaft eingerichtet werden und als Vormunde agierten die Mutter, Kaiserin Theophanon, der Patriarch sowie der Parakimomenos, der Oberkämmerer und Eunuch Josef Vringas. Und zur Sicherheit wurden die Kaiserin und ihre beiden Söhne vom Patriarchen erneut öffentlich proklamiert. Kurz darauf traf der General Nikephoros Phokas in der Hauptstadt ein, um seinen Triumph über Aleppo zu feiern. Nikephoros Phokas genoss allgemein einen guten Ruf. Ihm wurde eine asketische Frömmigkeit nachgesagt, und aus Aleppo brachte er unter anderem eine Reliquie Johannes des Täufers mit. Er war ein erfolgreicher Feldherr mit dem Spitznamen »Der bleiche Tod der Sarazenen« und er hatte selbst keine Kinder. Somit wurde er von vielen als möglicher Interimskaiser angesehen. Am Hof in Konstantinopel war man deshalb misstrauisch. Zwar wurde Nikephoros Phokas als Oberbefehlshaber des Ostens bestätigt und nach Anatolien zurückgeschickt, davor musste er aber einen Eid leisten, niemals gegen die beiden jungen Kaiser zu rebellieren. Er kehrte daraufhin in sein Hauptquartier in Caesarea in Kappadokien zurück, wo sich seine Truppen versammelten, um von dort aus erneut gegen Kilikien und Aleppo vorzugehen. Auf Veranlassung hochrangiger Offiziere, darunter war sein Neffe Johannes Tzimiskis, wurde dann aber Nikephoros Phokas von seinen Soldaten zum Kaiser der Römer ausgerufen. Dieser schrieb sogleich einen Brief in die Hauptstadt, in dem er seine Proklamation zum neuen Herrscher bekannt gab. Er versicherte aber gleichzeitig, dass er die Ansprüche der rechtmäßigen Erben der makedonischen Dynastie anerkennen werde. Nikephoros Phokas ließ seinen Neffen als Oberbefehlshaber im Osten zurück und zog nun mit ca. 3000 Mann in Richtung Bosporus. Der Hofeunuch Josef Vringas erklärte ihn daraufhin zum Staatsfeind. Jetzt kam es innerhalb der Hauptstadt zu einem Kampf um die Gunst der Massen. Die Anhänger des Phokas versammelten sich, um ihre Unterstützung für den erfolgreichen General kundzutun. Vringas drohte ihnen hingegen, sie auszuhungern, was logischerweise nicht so gut ankam. Es kam zu Tumulten und nun wurde auch auf den Straßen Konstantinopels Nikephoros Phokas als Kaiser proklamiert. Und schließlich lud ihn der Senat in die Stadt ein. Am 16. August 963 zog er in Konstantinopel ein und der 51-Jährige wurde in der Hagia Sophia vom Patriarchen zum neuen Vasilevs Don Romeon gekrönt. Aber nur als Mitkaiser der beiden Söhne seines Vorgängers, also bis diese selbst das Reich regieren konnten. Der neue Kaiser Nikephoros Phokas wird beschrieben als stämmig, mit breiten Schultern wie Herakles, sowie mit dunklem, krausem Haar. Er stammte aus einer einflussreichen Militärfamilie und besetzte natürlich wichtige Positionen sofort mit Verwandten und Vertrauten. Der Parakimomenos Josef Vringas wurde ins Exil geschickt und durch einen anderen Eunuchen, Basilios Lakapinos, ersetzt. Vielleicht könnt ihr euch noch an Basilios Lakapinos erinnern. Das war der illegitime Sohn von Kaiser Romanos Lakapinos, somit Schwager von Konstantin dem VII. Porphyrogenitos, Onkel von Romanos dem II. Und nun Großonkel der beiden jungen Kindkaiser. Der Eunuch war eine einflussreiche Figur am Kaiserhof und hatte sich im Machtkampf auf die Seite des Nikephoros Phokas geschlagen. Für Basilios Lakapinos wurde sogar zum Dank ein neuer Titel eingeführt, Proedros des Singlitu, Präsident des Senats. Der neue Kaiser Nikephoros Phokas heiratete dann im Monat nach seiner Krönung Theophanon, die um Jahrzehnte jüngere Witwe seines Vorgängers Romanos II. Und die Mutter der beiden Kindkaiser. Das sollte für dynastische Stabilität sorgen. Das Ganze führte aber kurzzeitig zu einem Skandal. Einerseits, weil die Wartefrist nicht eingehalten wurde. Die Kaiserin war ja erst seit kurzer Zeit Witwe. Und andererseits, weil es das Gerücht gab, Nikephoros Phokas sei der Taufpate der beiden jungen Kaiser gewesen, was ein Ehehindernis mit deren Mutter dargestellt hätte, was wahrscheinlich nicht stimmte. Die Geschichte konnte dann aber recht bald aus der Welt geschafft werden. Kaiser Nikephoros Phokas kümmerte sich also zunächst um die Angelegenheiten in der Hauptstadt, ehe er nach fast einem Jahr wieder an die Kriegsschauplätze im Osten zurückkehrte. Lasst uns davor aber noch einen kurzen Blick gen Westen werfen. In der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts hatten ja die nordafrikanischen Fatimiden die Insel Sizilien in Besitz genommen, die zuvor von den sunnitischen Aglabiden kontrolliert worden war. Der Prozess der fatimidischen Eroberung dauerte mehrere Jahrzehnte und war begleitet von Bürgerkriegen und Aufständen. Im Zuge dessen konnten die lokalen Christen, mit römischer Unterstützung aus Kalabrien mehrere Städte im Osten Siziliens unter ihre eigene Kontrolle bringen, darunter Taormina und Rometta. Taormina wurde jedoch im Jahr 962 von den Sarazenen zurückerobert und die Bevölkerung in die Sklaverei verkauft. Als im Folgejahr auch Rometta belagert wurde, wandte sich die christliche Bevölkerung an den neuen Kaiser in Konstantinopel. Nikephoros Phokas schickte daraufhin eine Flotte nach Sizilien, doch sie scheiterte kläglich. Rometta fiel ebenso an die Sarazenen und erlitt das gleiche Schicksal wie Taormina. Ostrom gelang es also nicht, auf dieser Insel wieder Fuß zu fassen. Im Jahr 967 folgte dann ein Friedensschluss zwischen dem römischen Kaiser und dem fatimidischen Kalifen. Die Fatimiden wollten nämlich auf Sizilien für Ruhe sorgen, weil sie sich auf eine große Eroberung vorbereiteten. Auf die Eroberung Ägyptens. Darauf werden wir später nochmal zurückkommen. Da Nikephoros Phokas nach seiner Thronbesteigung zunächst die Situation in Konstantinopel regeln musste, hatte unterdessen sein Neffe Johannes Tzimiskis das Oberkommando im Osten inne. Es erfolgten aggressive römische Angriffe auf kilikische Städte und Siedlungen und wahrscheinlich kam es zu Verhandlungen mit dem Emir Saif ad-Daula. Dieser zog sich nämlich weiter nach Osten zurück und überließ seine Hauptstadt Aleppo seinen innermuslimischen Rivalen. Und Kilikien blieb allein und schutzlos zurück. Im Frühling 964 kehrte auch Kaiser Nikephoros Phokas in den Osten zurück, um die weiteren Offensiven persönlich anzuführen. Begleitet wurde er von seiner Gattin Theophano und ihren beiden Söhnen, die allerdings in einer sicheren Festung im Landesinneren zurückblieben. Während die Kämpfe zu Land andauerten, wurde auch die römische Flotte wieder aktiv. 965 wandte sie sich nämlich einer anderen großen Insel zu, die im Vergleich zu Kreta immer etwas unter dem Radar blieb, nämlich Zypern. Zypern war lange Zeit, fast 300 Jahre lang, ein römisch-arabisches Kondominium, was bedeutet, dass man sich die Steuereinnahmen untereinander aufteilte. Die Bevölkerung war aber mehrheitlich christlich geblieben. Nun eroberten die Oströmer Zypern zurück und zerstörten dabei die ägyptische Flotte, die eine römische Annexion verhindern sollte. Die Insel wurde als eigenes Thema in das Römerreich integriert, man enteignete die muslimische Bevölkerung und stattdessen wurden armenische Kolonisten angesiedelt. Die Oströmer hatten also innerhalb von 4 Jahren sowohl Kreta als auch Zypern erobert. Und bereits zuvor war die arabische Flotte von Tarsos in Kilikien zerstört worden. Das römische Reich war also wieder zur dominanten Seemacht im östlichen Mittelmeer aufgestiegen. Im selben Jahr, in dem Zypern erobert wurde, also 965, erfolgte auch der Großangriff auf Kilikien. Angeführt von Kaiser Nikephoros Phokas, dessen Bruder Leon Phokas und deren Neffen Johannes Tzimiskis. Man eroberte die kilikischen Städte Mopsuestia, Tarsos und Germanikia. Die Region Kilikien am Mittelmeer war somit endgültig an die Römer gefallen und die arabische Grenzprovinz gab es nicht mehr. Die lokale muslimische Bevölkerung ereilte dasselbe Schicksal, das wir schon aus früheren Eroberungen kennen. Sie wurden getötet, versklavt, vertrieben oder konvertierten zum Christentum. Und um diesen Sieg zu feiern, machte Kaiser Nikephoros Phokas im Herbst des Jahres 965 erneut einen Triumphzug durch Konstantinopel. Dabei wurden Beutestücke aus Kilikien zur Schau gestellt, aus denen man permanente Siegesmonumente fertigte. Und zur Feier des Tages gab es in der Hauptstadt Wagenrennen und andere Spektakel. Eine Folge der römischen Expansion in Richtung Osten war, dass man sich in Konstantinopel wieder mit einem Thema befassen musste, das in den Jahrhunderten zuvor in den Hintergrund gerückt war, nämlich wie verhält man sich gegenüber den christlichen Konfessionen, die sich in der Spätantike von der römischen Reichskirche abgespaltet hatten. Der miaphysitische, syrisch-orthodoxe Patriarch von Antiochia, Johannan der Siebte, wurde von Nikephoros Phokas eingeladen, ins Römische Reich zu kommen und sich mit seinen Anhängern im entvölkerten Gebiet von Melitene anzusiedeln. Im Gegenzug würde die Eigenständigkeit von dessen Kirche anerkannt werden. Dazu kam es auch. Die Syrer gründeten dort ihre eigenen Kirchen und Klöster. Aber der Kaiser hielt sich später nicht an seine Versprechen und er ließ die syrisch-orthodoxen Bischöfe einsperren, weil sie keine Kirchenunion mit Konstantinopel eingehen wollten. Auch im armenischen Gebiet dehnte sich das Römerreich langsam Richtung Osten aus. Armenien war in viele kleine Fürstentümer aufgeteilt, die sich mal mehr nach Konstantinopel, mal mehr nach Bagdad hin orientierten. Durch die Desintegration des Kalifats wurde Ostrom attraktiver, auch als Raum, um Karriere zu machen. 966, nach dem Tod des Fürsten von Taron, das war ein Gebiet westlich des Wansees, da traten dessen Söhne das Land an den römischen Kaiser ab. Im Gegenzug erhielten sie Ländereien im Inneren des Römerreichs, ihnen wurden Titel verliehen und ihnen stand die römische Karriereleiter offen. Insbesondere das Militär war hier sehr lukrativ. Und diese Familie der Taronite blieb schließlich bis zum vierten Kreuzzug in Konstantinopel einflussreich. Die armenischen Gebiete wurden so Schritt für Schritt von Ostrom annektiert, und zwar unter Anwendung von Softpower und weniger gewaltsam als in den Regionen weiter südlich, was den Vorteil hatte, dass die Römer mehr Soldaten für den syrischen Raum zur Verfügung hatten. Und eben dort im syrischen Raum gab es eine Stadt, die symbolisch von großer Bedeutung war und über die wir heute noch nicht gesprochen haben, nämlich Antiochia, eine der fünf ursprünglichen Patriarchenstädte und einst eine der größten Metropolen der römischen Spätantike. In Antiochia gab es noch immer eine große melkitische Bevölkerung, also Christen, die der byzantinisch-orthodoxen Kirche angehörten, wenngleich sie mittlerweile die arabische Sprache angenommen hatten. Als Kaiser Nikephoros Phokas im Jahr 968 nach weiteren Militärkampagnen nach Konstantinopel zurückgekehrt war, blieb ein gewisser Michael Wurzis als Kommandant im Grenzgebiet zu Syrien zurück. Dieser nahm auf eigene Faust die Stadt Antiochia ein, wobei im Zuge dessen ein Feuer ausbrach und Teile der Stadt zerstört wurden. Der Kommandant Wurzis ritt daraufhin sofort nach Konstantinopel, um dem Kaiser persönlich die frohe Kunde der Eroberung Antiochias zu überbringen. Kaiser Nikephoros Phokas war aber gar nicht erfreut, da er angeblich die Stadt unbedingt unbeschädigt in Besitz nehmen wollte. Wurzis fiel daher in Ungnade und wurde als Kommandant abgesetzt. Antiochia wurde also nach über 300 Jahren wieder ins Römerreich eingegliedert und man kontrollierte nun zwei der fünf ursprünglichen Patriarchate. Und der Weg ins Innere Syriens stand von hier aus frei. Wir haben jetzt viel über die Eroberungen des Kaisers Nikephoros Phokas gesprochen. Wir müssen jetzt aber auch einen Blick auf seine Innenpolitik werfen. Nikephoros war ohne Zweifel ein erfahrener und erfolgreicher General und so stützte er sich auch als Politiker sehr stark auf das Militär. Die militärischen Erfolge führten zwar dazu, dass viel an Beutegut in die Staatskassen gespült wurde, doch deckte dies nicht die Ausgaben für die ständigen Kriegszüge. Der Kaiser suchte also nach weiteren Einnahmequellen und Einsparungsmöglichkeiten, wodurch er sich, langsam aber sicher, bei anderen Teilen der Gesellschaft unbeliebt machte. So setzte er zum Beispiel einige Maßnahmen, die gegen die Kirche gerichtet waren. Er strich staatliche Förderungen, er verbot der Kirche, weiter Ländereien anzusammeln, er verlangte, dass Bischofsernennungen seine Zustimmung benötigten, und er mischte sich in die Finanzen der Diözesen ein. Und in einem Dekret von 964 verbot er Schenkungen an neue Klöster und karitative Einrichtungen, auch Schenkungen von Land. Das Problem war nämlich, dass kirchliche Güter als unveräußerlich galten. Dadurch wurden manche Klöster sehr reich, es blieb aber auch viel Land unbewirtschaftet, wodurch dem Staat Steuereinnahmen entgingen. Kaiser Nikephoros Phokas war ebenso der Meinung, dass Mönche die Ideale der Armut leben und keine materiellen Güter anhäufen sollten. Eine Ausnahme machte er nur für die Lavre, das sind Kolonien von asketisch lebenden Einsiedlern. Hier wird insbesondere der Berg Athos als monastisches Zentrum wichtig. Darüber hinaus forderte Kaiser Nikephoros Phokas von der Kirche, dass Soldaten, die im Kampf gegen die Ungläubigen gefallen waren, automatisch zu Märtyrern erklärt werden. Die Kirchenvertreter waren darüber empört und verwiesen auf die Schriften des Kirchenvaters Basilios von Caesarea. Dieser sah das Töten im Kampf für das Reich zwar als Notwendigkeit an, doch blieb es trotzdem eine sündhafte Tat. Aber nicht nur in den Reihen der Kirche machte sich Nikephoros Phokas unbeliebt. Um die Ausgaben für das Militär und die ständigen Kriegszüge zu decken, kam es zu Steuererhöhungen und zu einer restriktiveren Steuereintreibung, wodurch der Kaiser bei der vermögenden Schicht unpopulär wurde. Und als weitere Maßnahme, um den Staat liquide zu halten, wurde eine zusätzliche neue Goldmünze eingeführt, das sogenannte Tetartiron. Dieses Tetartiron war um ein Zwölftel leichter als das Nomisma, die bisherige Goldmünze. Sie sollten aber beide vom Wert her gleich behandelt werden. Das führte wahrscheinlich zu einer leichten Inflation und beschädigte somit die bis dato sehr stabile römische Währung. Darüber hinaus soll während einer Lebensmittelknappheit der Bruder des Kaisers sich bereichert haben, und auch der Vater des Kaisers galt als besonders habgierig. Nikephoros Phokas stützte seine Macht, wie gesagt, in erster Linie auf seine Soldaten, die nun auch in Konstantinopel stärker präsent waren und deren Übergriffe gegenüber der Zivilbevölkerung oft unbestraft blieben. Und ihr Auftreten in der Hauptstadt führte somit zu Spannungen mit der Bevölkerung, und aus Sicherheitsgründen ließ der Kaiser sogar eine neue Mauer um einen Teil seines Palastes errichten, was ihn noch mehr vom eigenen Volk entfremdete. Ein unpopulärer Kaiser auf dem Thron bietet natürlich für seine Gegner Gelegenheit, tätig zu werden. Und das geschah in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 969. Hauptbeteiligter war der Neffe des Nikephoros Phokas, Johannes Tzimiskis. Johannes Tzimiskis war wie sein Onkel ein erfolgreicher Feldherr, der vor allem in Kilikien gegen die Sarazenen gekämpft hatte, der aber aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen in Ungnade gefallen war. Unterstützung erhielt Johannes Tzimiskis von anderen Militärs, darunter auch Michael Wurzis, der Eroberer von Antiochia, der als ebenfalls in Ungnade gefallener Grund zur Rache hatte. Diese kleine Gruppe an Offizieren begab sich also des Nachts zur neu errichteten Seemauer, und dort wurden sie von Mitverschwörern in Körben in den Kaiserpalast gezogen. Sie gingen in das Zimmer des Kaisers, der schlafend am Boden lag, und sie schlugen ihm den Kopf ab. Johannes Tzimiskis schritt sogleich in den Thronsaal, wo er zum neuen Vassilevs ausgerufen wurde. Die ganze mörderische Aktion muss von langer Hand geplant gewesen sein, und höchstwahrscheinlich war der Oberkämmerer, der Parakimomenos Basilios Lakapinos, sowie andere hochrangige Beamte des Hofes in die Verschwörung eingeweiht. Die Verwandten des getöteten Kaisers aus der Familie der Phokaden wurden gefangen genommen oder ins Exil geschickt. Abgesehen von dem hinterlistigen Mord an Nikephoros Phokas gestaltete sich der Machtwechsel aber friedlich. Die Bevölkerung der Stadt blieb ruhig und es kam zu keinen Ausschreitungen oder Plünderungen. Manche Quellen berichten davon, dass die Kaiserin Theophano den Johannes Tzimiskis in den Palast eingeladen habe, um dort ihren Ehemann zu töten. Ihre tatsächliche Rolle bei der Aktion bleibt aber unklar und vielleicht war es nur eine von den Verschwörern nachträglich verbreitete Geschichte, um einer Frau die Schuld in die Schuhe schieben zu können. Der getötete Kaiser Nikephoros Phokas, der 6 Jahre lang an der Macht war, wurde ohne große Zeremonie im Mausoleum in der Apostelkirche beigesetzt. Und nach seinem Tod war er populärer als während seiner Regierungszeit, wie spätere Quellen nahelegen. Er galt als äußerst erfolgreicher Feldherr im Kampf gegen die Muslime, als fromm und asketisch lebend, und er war insbesondere bei den Mönchen auf dem Berg Athos hoch angesehen, wo er das Kloster Megisti Lavra hatte errichten lassen. Ab dem Dezember 969 haben wir also mit Johannes Tzimiskis den nächsten Militär auf dem römischen Thron. Der etwa 45-Jährige erwarb sich gleich großes Ansehen. Er beseitigte nämlich die Mitglieder der Phokas-Familie aus ihren Ämtern, die sich über die Jahre unbeliebt gemacht hatten. Außerdem wurde Johannes Tzimiskis nicht mit der Politik seines Onkels in Verbindung gebracht, da er zuvor kaum Zeit in der Hauptstadt verbracht hatte. Um die Gunst aller wichtiger Parteien zu gewinnen, setzte Johannes Tzimiskis gleich mehrere Maßnahmen. Wie schon sein Onkel und Vorgänger schwor er den beiden jungen Kaisern aus der makedonischen Dynastie die Treue. Er machte den staatlichen Einfluss auf das Kirchenvermögen rückgängig und so konnte er am Weihnachtstag 969 feierlich zum neuen Herrscher über die Römer gekrönt werden. Und was passierte mit der Kaiserin Theophano, die jetzt zum 2. Mal Witwe geworden war? Manche Quellen schreiben ihr zu, dass sie eine Verführerin gewesen sei und schon ihren ersten Mann Romanos vergiftet habe. Ihr wird auch nachgesagt, dass es ihr Plan war, sich auch mit Johannes Tzimiskis, also mit dem 3. Kaiser in Folge, zu verheiraten. Der Wahrheitsgehalt ist mehr als fragwürdig. Jedenfalls diente Kaiserin Theophano als guter Sündenbock, der von den eigentlichen Verschwörern präsentiert werden konnte, und sie wurde ins monastische Exil geschickt. Die beiden Kindkaiser blieben also ohne ihre Mutter in Konstantinopel zurück. Johannes Tzimiskis ehelichte nun die Schwester seines Vorvorgängers Romanos II. Er wurde somit ein angeheirateter Onkel der beiden jungen Makedonenprinzen, wodurch er sich dynastische Legitimität verschaffte. In seiner Regierungszeit rückte der Berg Athos verstärkt ins Licht als bedeutendes monastisches Zentrum. Zuvor hatte es dort Dispute gegeben zwischen den Mönchen, die in klösterlichen Gemeinschaft lebten, und denen, die ein Leben als Einsiedler eingeschlagen hatten. Johannes Tzimiskis und seinen Unterhändlern gelang hier ein Kompromiss, in dem die unterschiedlichen Lebensweisen gleichermaßen anerkannt wurden. Die Ordnung auf dem Berg Athos wurde im sogenannten Typikon des Tzimiskis festgehalten, das als eine Art erste Verfassung für den Mönchsberg angesehen werden kann. Und sie ist von Johannes Tzimiskis persönlich unterschrieben. Es ist die älteste Autographe, also eigenhändige Unterschrift eines oströmischen Kaisers, die erhalten ist. Die Ordnung auf dem heiligen Berg Athos wurde also neu geregelt, wo zu jener Zeit bereits in etwa 3000 Mönche lebten. Und die Zwistigkeiten, die es davor gegeben hatte, diese wurden einfach dem Teufel in die Schuhe geschoben. Kaiser Johannes Tzimiskis machte auch einen Vertragsbruch rückgängig, den sein Vorgänger begangen hatte. Er ließ nämlich die syrisch-orthodoxen Bischöfe frei, die somit in die Region um Melitene zurückkehren durften. Auch den Armeniern wurde erlaubt, im nun römisch kontrollierten Teil Syriens eigene Bistümer zu errichten. In Süditalien wiederum beendete Johannes Tzimiskis einen Krieg, der mit dem römisch-deutschen Kaiser Otto I. ausgebrochen war. Ostrom stimmte hierbei zu, eine kaiserliche Braut in den Westen zu schicken für den dortigen Thronfolger Otto II. Es wurde allerdings keine purpurgeborene Prinzessin, sondern eine entfernte Verwandte des Kaisers, womöglich seine Nichte oder Großnichte. Sie hieß, wie die nun exilierte Kaiserin, ebenfalls Theophano. Diese Verwandte des Johannes Tzimiskis heiratete schließlich im Jahr 972 Otto II. In der Stadt Rom und sie wurde später Regentin über das römisch-deutsche Reich für ihren Sohn Otto III. Im Westen gilt diese Theophano wohl als die bekannteste Byzantinerin und ich plane dazu eine eigene Folge zu machen. Zu ihr und zu den Beziehungen zwischen den beiden Kaiserreichen im 10. Jahrhundert. Nun müssen wir uns aber noch einem Nachbarn widmen, über den wir heute noch nicht ausführlicher gesprochen haben, nämlich Bulgarien. Mit dem bulgarischen Zarenreich hatte man eigentlich gute Beziehungen und der letzte militärische Konflikt lag schon ein paar Jahrzehnte zurück. Allerdings gab es immer wieder Einfälle von Magyaren auf römisches Gebiet und der Aufforderung, diese zu unterbinden, der wollten die Bulgaren nicht nachkommen, vor allem nachdem die Römer die jährlichen Tributzahlungen eingestellt hatten. Wenn wir von Bulgarien aus noch weiter nach Norden blicken, so finden wir dort eine neue aufstrebende Macht, nämlich die Kiewer Rus. Die Kiewer Rus waren im Zuge von Plünderungsaktionen schon bis in die Nähe von Konstantinopel gekommen. Sie hatten das Kaganat der Chasaren zerstört und Großfürst Sviatoslav eroberte einige bulgarische Städte an der Donau. Vermutlich hatte er den Plan, sein Machtzentrum in diese fruchtbare Region zu verlegen. Und darüber hinaus bedrohten die Rus mittlerweile auch die oströmischen Besitzungen auf der Halbinsel Krim. In Konstantinopel kam man nun auf die Idee, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und die Rus gegen die unbotmäßigen Bulgaren einzusetzen. Die Oströmer bezahlten also den Großfürsten Sviatoslav und er begann damit, große Teile Bulgariens zu unterwerfen. Er eroberte dabei die bulgarische Hauptstadt Preslav, er nahm den Zaren Boris II. Gefangen und er eroberte Philippopolis, das heutige Plovdiv. Doch machte er hier nicht Halt. Unterstützt von Magyaren, Petschenegen und nun auch Bulgaren stieß Sviatoslav weiter vor bis auf römisches Gebiet und er ließ Thrakien plündern. Der neue Kaiser Johannes Tzimiskis musste nun handeln, doch verzögerte sich seine Reaktion, da er im Jahr 970 von einem Aufstand der Phokaden der Familie seines Vorgängers abgelenkt wurde. Nachdem dieser Aufstand relativ schnell niedergeschlagen worden war, konnte er sich dann auf die Auseinandersetzung mit Großfürst Sviatoslav vorbereiten. Kaiser Johannes Tzimiskis ließ Truppen von Kleinasien nach Europa transferieren und er zog im Jahr 971 persönlich mit seinem Heer gen Norden. Mit dabei hatte er eine neue Elite-Kavallerieeinheit, die Unsterblichen genannt wurde. Und gleichzeitig stieß, wie schon bei früheren Kriegen in der Region, eine römische Flotte in die Donau vor. Der Vorstoß zu Land über das Balkangebirge erfolgte überraschend schnell und die Rus wurden überrumpelt. So konnten die Römer die bulgarische Hauptstadt Preslav erobern und dort die Zarenfamilie gefangen nehmen. Das römische Heer stieß weiter nach Norden vor und nach einer weiteren Schlacht zogen sich die Rus und ihr Anführer in die Stadt Doristolon an der Donau zurück. Das ist das heutige Silistra im Nordosten Bulgariens. Doristolon wurde nun von den Römern belagert. Einerseits von der Landseite, aber auch von der Donau aus. Und ausgerüstet waren sie mit flüssigem Feuer und Belagerungsmaschinen. Die belagerten Rus und ihre Verbündeten hungerten derweil in der Stadt. Und nachdem ein letzter Ausbruchsversuch gescheitert war, war Großfürst Sviatoslav zur Kapitulation bereit. Es wurde ein Vertrag aufgesetzt. Sviatoslav versprach, nie wieder die Römer anzugreifen. Im Gegenzug erhielten er und seine Männer Nahrung und das Versprechen eines freien Abzugs. Der Großfürst trat nun mit seinen Soldaten den Rückweg Richtung Kiew an, doch am Fluss Dnjepr geriet er in einen Hinterhalt und er wurde von Petschenegen getötet. Angeblich soll aus seinem Schädel ein Trinkbecher gefertigt worden sein. Ein altes Motiv, das in der Geschichtsschreibung immer wieder auftaucht. Kaiser Johannes Tzimiskis war es also gelungen, die Kiewer Rus zu besiegen und gleichzeitig einen großen Teil Bulgariens zu unterwerfen. Und das feierte er mit einem Triumphzug durch Konstantinopel, der von antiken Vorbildern inspiriert war. Es gab einen Wagen, der von weißen Pferden gezogen wurde. Allerdings saß nicht der Kaiser darin, sondern eine Marienikone, die er in Preslav erbeutet hatte. Der Wassilews folgte demütig dem Wagen zu Fuß. Im Tross des Triumphzugs musste auch die bulgarische Herrscherfamilie mitgehen, und der Kaiser nahm dem Zaren Boris II. Vor der versammelten Bevölkerung die Herrschaftsinsignien ab, die anschließend in die Hagia Sophia gebracht wurden. Das war die symbolische Unterwerfung Bulgariens, dessen Monarchie mit dieser Zeremonie zu Ende ging. Zumindest aus Sicht der Römer. Denn faktisch war nur der Ostteil Bulgariens unter römische Kontrolle gekommen. Die genaue Ausdehnung der römischen Herrschaft in diesem Gebiet lässt sich nicht genau feststellen. Doch reichte sie nun zum ersten Mal seit langem wieder bis hinauf zur Donau. Und die von Konstantinopel neu erworbenen Gebiete wurden als Themata in die oströmische Verwaltung eingegliedert. Der westliche Teil Bulgariens blieb aber weiterhin unter der Kontrolle bulgarischer Adliger und wird uns im Podcast auch in Zukunft beschäftigen. Alle weiteren Herrscher über dieses westliche Gebiet wurden von den Römern aber nur mehr als Rebellen oder Usurpatoren angesehen. Verlassen wir den Balkan und kehren wir zum letzten Mal für heute in den Osten zurück. Der Emir von Aleppo und langjährige Gegner der Römer, Seif ad-Daula, war im Jahr 967 gestorben und die Dynastie der Hamdaniden verwickelte sich daraufhin in interne Nachfolgestreitigkeiten. Die Römer nutzten dies aus und eroberten im Jahr 970 erneut Aleppo. Doch waren sie nicht darauf vorbereitet, die Stadt selbst zu regieren. Es wurde stattdessen ein römisches Klientelemirat eingerichtet, wie im Vertrag von Safar festgehalten wurde. Aleppo musste fortan den Römern Tribut zahlen und Steuern abliefern, auf Handelswaren, die durch die Stadt gingen. Aleppo musste Unterstützung im Krieg leisten, allerdings nicht, wenn es gegen andere Muslime ging. Der Kaiser ernannte fortan den Emir. Aleppo durfte keine muslimischen Truppen durch sein Gebiet lassen und Konvertiten, egal in welche Richtung, durften nicht bestraft werden. Die Stadt, deren einfache Bevölkerung wohl immer noch mehrheitlich christlich war, entwickelte sich von einem Gegner Ostroms zu einem wirtschaftlichen und militärstrategischen Gewinn. Konstantinopel profitierte nun vom Handel, der durch Aleppo ging, denn es war eine wichtige Station auf dem Weg zwischen Mesopotamien und dem Mittelmeer. Und langsam bildete sich im syrischen Raum eine neue Ordnung heraus. Mesopotamien war ja von den iranischen Buyiden übernommen worden, die über mehrere lose verbundene Staaten regierten. Sie stellten also für Ostrom keine Gefahr dar. Von Süden her rückte aber eine andere neue Großmacht näher, nämlich das Fatimidenkalifat, das wir schon in Bezug auf Sizilien erwähnt haben. Die schiitischen Fatimiden hatten bis jetzt ihr Kerngebiet in Nordafrika und im Jahr 969 eroberten sie das fruchtbare Ägypten, wo sie auch gleich eine neue Hauptstadt errichteten, nämlich Kairo. Die Fatimiden hatten sich ja eigentlich dem Heiligen Krieg gegen die christlichen Römer verschrieben und rückten deshalb bereits im Folgejahr 970 Richtung Palästina und Syrien vor. Der Versuch, das nun römische Antiochia zu erobern, scheiterte allerdings nach fünfmonatiger Belagerung. Und in weiterer Folge entwickelte sich in Syrien und im östlichen Mittelmeerraum ein Mächtegleichgewicht heraus. Man respektierte die jeweilige Machtsphäre und die Fatimiden wurden den Römern bis zu ihrem Untergang nicht mehr gefährlich. Nach seinem Regierungsantritt und seinem Sieg über die Rus und über Bulgarien kehrte auch der Kaiser Johannes Zimiskis in den Osten zurück, um dort in den neu erworbenen Gebieten die römische Herrschaft abzusichern. Eine armenische Quelle des 12. Jahrhunderts behauptet, dass er sogar den See Genezareth sowie die Städte Nazareth und Caesarea erreicht habe und dass er geplant habe, die Grabeskirche in Jerusalem für die Christen wiederzugewinnen. Die dort beschriebene Reiseroute macht allerdings wenig Sinn und somit scheint die Erzählung von den späteren Kreuzzügen beeinflusst zu sein. Es gilt also als wenig wahrscheinlich, dass Johannes Zimiskis das Heilige Land erreicht hat. Er stieß aber im Jahr 975 trotzdem bis nach Damaskus und in den heutigen Libanon vor, wo er Städte eroberte oder belagerte. Das Ziel war dabei, reichlich Kriegsbeute mit nach Hause zu bringen und die zumindest formelle römische Oberherrschaft über die kleinen lokalen Klientelstaaten abzusichern. Anschließend kehrte Kaiser Johannes Zimiskis nach Konstantinopel zurück. Er war wohl bereits körperlich geschwächt und starb dann im Januar 976, im Alter von 51 Jahren. Er wurde nicht, wie für römische Herrscher üblich, in der Apostelkirche bestattet, sondern in einer von ihm selbst erbauten Kirche am Chalketor beim Kaiserpalast. Die Erinnerungen in oströmischen Quellen an Johannes Zimiskis sind gemischt. Einerseits gilt er als Held. Das ist verständlich, ob der militärischen Erfolge. Anatolien wurde während seiner Regierungszeit zum ersten Mal nicht geplündert und das Kerngebiet sollte nun eine lange Friedensphase erleben. Zugleich scheint die reiche Beute nun tatsächlich den Krieg zu finanzieren. Innenpolitisch gelang es, das Getreide effizient zu verteilen, die Steuern wurden gesenkt und der Kaiser machte großzügige Schenkungen an die Kirche, an Klöster und an wohltätige Einrichtungen. Andererseits allerdings trübt der kaltblütige Mord an seinem Onkel und Vorgänger das Bild von Johannes Zimiskis sehr stark. Und wer folgte ihm als römischer Kaiser nach? Das war der junge Basilios, nun circa 18 Jahre alt, womit die Macht wieder auf die makedonische Dynastie überging, nun in der fünften Generation. Und dieser Basilios wird, so viel sei schon verraten, das Römerreich ein halbes Jahrhundert lang regieren. sein jüngerer Bruder und Mitkaiser Konstantin VIII., mittlerweile ca. 15 Jahre alt, blieb in der zweiten Reihe und wird sich kaum an den Regierungsgeschäften beteiligen. Und damit sind wir am Ende unserer Reise durch 17 ereignisreiche Jahre oströmische Geschichte. Lasst uns zum Abschluss nochmal die wichtigsten Punkte in aller Kürze zusammenfassen. In der heute besprochenen Zeit von 959 bis 976 herrschten drei Kaiser. Romanos II., ein Vertreter der makedonischen Dynastie. Ihm folgte der Militär Nikephoros Phokas nach. Und dieser wurde von seinem Neffen Johannes Tzimiskis ermordet, der ihn beerbte. Im Anschluss ging die Macht auf die Söhne Romanos II. Über, deren Thronansprüche zu keiner Zeit ernsthaft in Frage gestellt wurden. Auf dem militärischen Parkett hat sich in diesen Jahren so einiges getan. Die Inseln Kreta und Zypern konnten erobert und in das Römerreich reintegriert werden, ebenso wie Kilikien am Mittelmeer und die Patriarchenstadt Antiochia. Das Emirat von Aleppo wurde besiegt und in der Region wurden kleine, muslimisch regierte, aber gegenüber Ostrom tributpflichtige Klientelstaaten eingerichtet. Auf der Balkanhalbinsel kam es zum Sieg über die Kiewer Rus und zur Unterwerfung des Ostteils des bulgarischen Zarenreiches, der ebenfalls wieder in das Römische Reich eingegliedert werden konnte. So, und das war es für heute. Ich hoffe, ihr habt diese Folge interessant gefunden und ich habe euch nicht mit zu vielen Details überfordert. An dieser Stelle geht noch ein ganz herzlicher Dank an alle, die diesen Podcast via ko-fi.com unterstützt haben. An Matthias, Simon, Martin, Ulrike und Annette. Vielen Dank. In diesem Sinne sage ich Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.